Ich wünsche uns allen, was ich eben schon sagte, Freude im Herzen darüber, was Gott, was Jesus getan hat. Und dass du dich heute nochmal wirklich daran erinnerst und mit den Jüngern mit einstimmen kannst aus dem Predigtext. Damit das klappt, damit euer Herz frohlocken kann und sich freuen kann, wünsche ich euch Gottes Segen, seine Gnade und dass ihr ein offenes Ohr, ein offenes Herz habt für sein Wort jetzt. Amen. Ist natürlich nicht ganz so rübergekommen bei der Lesung gerade mit dem Text, wie er war, aber das war eine richtig super Stimmung in dem Bibeltext, in dem Evangeliumstext, der Grundlage der Predigt ist. Mitreißender, jubelnder Lob. Und das schwappt selbst beim Lesen diese Freude über. Ich lese es nochmal vor. Das sind die besten Verse, 37 und 38. Und als Jesus schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben. Mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Da kommt die Freude richtig rüber beim Lesen von nur diesen zwei Versen. Jesus im Rampenlicht, er geht vorweg und dann die ganze Menge seiner Jünger. Und jetzt denkt bitte nicht nur an die 12, denn Jesus hat ja mehr Jünger gehabt als nur diese. Er hatte hunderte von Anhängern, ja, manchmal berichten die Evangelien, haben ihn viele verlassen, sind weggegangen, sind nicht wieder aufgetaucht. Kennen wir aus unserer Kirche. Mancher war hier und taut leider nicht mehr auf. War damals genauso. Und doch waren es viele, die ihn begleiteten. Ihr kennt es, habt vielleicht schon mal gehört, dass Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern. Jesus ist auferstanden und zeigt sich über 500 Brüdern und das werden keine Menschen gewesen sein, die noch nichts von Jesus gehört haben. Die Emmaus-Jünger waren zwei von ihnen, denen er sich gezeigt hat. Kennt keiner, gehört nicht zu den 12, aber er ist ihnen erschienen. Also 500 ist vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt für euer Bild, das ihr hoffentlich vor Augen habt. Jesus geht mit dieser Menge, 500 sagen wir mal, runter nach Jerusalem. Und jetzt könnt ihr mal das Bild dazu aufrufen, wie ihr euch das vorstellt. Jerusalem, die goldene Stadt. Er kommt vom Ölberg von oben herab, alles voller Olivenbäume, alles riecht frisch nach Frühling oder eben nach Oliven. Und dann dieser wunderbare Blick von oben herab auf die Stadt Jerusalem. Der Tempel steht da noch auf dem Berg und es ist ein wunderbarer Anblick. Und dann die 500 Jünger. Vielleicht waren es auch mehr, waren nicht still. Die gingen nicht gemütlich da Richtung Jerusalem, sondern die waren voller Freude, voller Lob, voller Preis und konnten nicht schweigen, haben sogar geschrien mit lauter Stimme. Und sie wiederholten eben diesen einen Satz immer wieder. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Immer wieder stimmten alle in diesen einen Vers mit ein und rissen alle mit. Aber dann, wer genau hinhörte, konnte ganz viele Wunder hören. Neben diesem Satz erzählte jeder von diesen 500, das habe ich mit Jesus erlebt, da hat er mir Gutes getan. Dieses Wunder habe ich mit eigenen Augen gesehen, er hat Blinde sehend gemacht, Lahme gehend und Taube hörend und hat Menschen geheilt, die krank waren. Er hat Wunder vollbracht, hat dem Sturm geboten, die Klappe zu halten, still zu sein, hat Brot vermehrt. Und all diese kleinen Wunder konnte man überall hören, zwischen diesem Einsatz, den alle vereinten. Aber dann waren das so viele Wundergeschichten, wer da zuhörte, konnte mehr hören, als wir in den Evangelien überliefert bekommen haben. Denn manchmal denken wir, die Wunder, die da aufgezählt werden, die wir so vor Augen im Ohr haben, im Gedächtnis, sind die einzigen gewesen. Aber das stimmt ja gar nicht. Matthäus selbst sagt zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 23, und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das muss richtig viel gewesen sein. Nicht nur die 30, 40 Heilungen, von denen wir wissen, sondern es gibt viel, viel mehr. Und die waren alle an diesem Tag zu hören. Ich weiß nicht, mit welcher Geschichte du da einsteigen würdest oder sie. was sie einfach Schönes zu berichten hätten, da hat mir Jesus Gutes getan. Da hat er mein Gebet erhört. Da hat er mir geholfen, dass ich mein Portemonnaie wiederfinde, meinen Schlüssel. Da hat er mich durch eine schwere OP gebracht. Da hat er mich geheilt. Dort hat er mir einen Partner fürs Leben geschenkt. Das größte Geschenk aller Zeiten. 50, 60 Jahre durfte ich mit dem zusammen durchs Leben gehen. Ich habe Kinder bekommen. Was für ein großes Wunder. Und das Größte von allen, Jesus hat mir die Augen geöffnet, dass er da ist. Ihr wisst, das ist ein Wunder. Das braucht man nicht kleinreden. Wer erkennt und sieht und spürt, dass Gott da ist und Jesus lebt, der hat davon zu berichten. Weil das einen umhaut, weil einen das begeistert und Freude schenkt im Leben. Stellt euch mal vor, wir alle würden jetzt drauf losplappern, voller Freude, laut. Was hat Jesus dir Gutes getan? Und dann auch immer wieder diesen Satz wiederholen, voller Freude, voller Lob und Gott da wirklich loben. Machen wir das doch im Herzen. Ja? Wir machen das viel zu wenig. Predigtthema vom letzten Woche. Wer steht denn hier auf und sagt, Gott hat mir Gutes getan? Oder wer macht das auf der Marktplatz hier in Langenhagen? Oder in Hildesheim, Klaus? Oder in Hannover? Wer macht das? Mir fiel als Nachklang zur letzten Predigt noch ein, der Chorleiter aus den USA, wo ich im Vikariat war, der ist nach Texas gezogen, da war ich bei ihm und dann sagt er immer, Marc, ich mache immer Folgendes, wenn wir abends ins Restaurant gehen, ich sage meine Frau, du kannst gehen, jetzt bin ich dran, die mag das nämlich nicht. Und dann steht er auf und fängt an, über das zu reden, was Jesus ihm Gutes im Leben getan hat und macht Werbung für ihn. Das kann nicht jeder, das will ich auch nicht von jedem. Aber das machen wir tatsächlich viel zu wenig. Es gibt Leute, die das können. Und das steckt an. Die Frau von ihm, Rick Landwetter heißt er, die mochte das überhaupt nicht. Der war das viel zu peinlich, kann ich auch verstehen. Aber der Mann hat das tatsächlich gemacht, was wir uns manchmal nicht trauen. Ist im Restaurant aufgestanden und sagte einmal, Ruhe bitte, ich habe euch eine wichtige Botschaft zu sagen. Und hat dann erzählt, was er erlebt hat mit Jesus. Mitreißend. Vielleicht schaffen das ja die ein oder andere Mal zwischendurch. Einfach natürlich mal so eine Geschichte erzählen, Leute, ich bete oder man betet vorm Essen im Restaurant und man wird Leute gucken und dann sagt man, ja, das ist doch toll. Man kann doch sich irgendwie bemerkbar machen als Christ. Die Jünger haben das hier getan, die 500. Die haben sich bemerkbar gemacht, nicht geschwiegen und das hat alle anderen irgendwie angesteckt. Hunderte Wunder, hunderte toller Geschichten, die jeweils dem anderen immer zeigten, ich bin nicht der Einzige. Und jeder wurde in der Freude immer mehr gesteigert, gesteigert, gesteigert. Wahnsinn, was Jesus hier tut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch teilen, weil das steigert einfach die Freude. Ihnen hat er geholfen, Frau Schrecke, das weiß ich, bei Frau Lese ist er, bei Felicity, bei Gerd, bei Frau Gase, bei Andreas, bei euch, Christine. Er ist da und er wirkt. Und wenn wir alles zusammenschütten, dann kommt Freude auf. Das stärkt uns. Lasst uns das mehr machen. Nicht immer rumjammern, sondern auch mal die Freude rauslassen, freien Lauf lassen, erzählen, was Gott euch Gutes getan hat. Meinetwegen im Fünferkreis, mit Abstand natürlich. Aber wieso auch nicht mal laut mit Lobpreis und Gesang. Wahnsinn, ausgelassene Freude, tiefes, herzergreifendes Lob und unendlich viele Zeugenberichte über das, was Jesus kann und getan hat. Und allen war klar, es geht hier um den Messias. Selbst die, die das nur hörten, und es war ja offensichtlich nicht zu überhören, was da abging, und alle wussten, aha, es geht um den Messias. Denn dieses Lob, dieser Lobspruch, gelobt sei der, der kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei mit ihm, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe, das stand für den Messias, der erwartet worden ist. Und dann gibt es natürlich eben auch die, wenn woanders gute Stimmung herrscht, gibt es auch die Stimmungskiller, die aus irgendeinem Grund nicht mitzureißen sind. Die Miesepeter gab es heute, gab es damals, gab es heute, gibt es heute. Die können da nicht mit, die lassen sich nicht mitreißen. Vielleicht, weil sie verkopfte Menschen sind und mehr mit dem Kopf denken. Vielleicht, weil sie Jesus das nicht gönnen, dass er lebt, dass er da ist und Wunder tut und Kritik und Zweifel haben. Hier heißt es in Vers 39 in unserem Predigtext, und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurück. Die Stimmung ist ausgelassen, alles bebt, alles freut sich, Wunder werden erzählt und dann die Pharisäer, hey Meister, sorg mal hier für Ruhe, das geht so nicht. Ja? Wir wollen uns hier benehmen, wir wollen anständig Gottesdienst feiern. Nicht hier so ausflippen, Freude hat hier nichts zu suchen. Bleib mal auf dem Teppich, komm runter, sag denen das. Die sollen die Klappe halten. Aber in Wirklichkeit lohnt es sich auch hier genau hinzuschauen. Einfach Augen verdrehen, den Pharisäern mal wieder so den schwarzen Peter unterzuschieben, das geht doch nicht so einfach, wenn man eben einen genauen Blick auf diesen einen Satz wirft. Diese vier Bibelverse heute in der Predigt, die zeigen, dass es sich lohnt, auch auf vier Verse ganz genau hinzugucken, was da drin steckt. Und das kann uns doch mal neu die Augen öffnen, dass uns klar machen, hey, das waren nicht nur 12 Jünger, das waren über 500 oder sogar mehr. Und eben zu merken, dass die Pharisäer vielleicht auch nicht immer die bösen Buben waren, die Stimmungskiller. Es gibt viel zu entdecken und zu lernen in der Bibel, wenn man genau hinguckt. Sogar manchmal auf jedes Wort. Und dann schenkt uns Gott eben das, dass wir was erkennen. Und wir merken, hey, ich habe was kapiert. Und dann ist die Freude auch groß, wenn man dann sagt, hey, da habe ich verstanden was in der Bibel. Da will Gott mir was sagen. Das gibt Freude. Es gibt so viel zu entdecken. Natürlich, wenn man das will und möchte. Also zurück zu den Pharisäern. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Problem ist, die einzige Menge, von der bisher die Rede war, ist die der Jünger, die Jesus eben folgten. Gehörten die Pharisäer dazu? Wenn da steht, und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Oder hatten sie sich einfach geschlossen, um misstrauisch zu beobachten, sozusagen inkognito mitzugehen und zu hören und zu sehen, was geht hier ab, was ist hier los? Ihnen war hundertprozentig klar, was die Jünger mit ihrer Freude und ihrem Lob eben sagen wollten. Das Jesus ist der Messias, das ist der Gesandte Gottes, er ist der König der Juden. Das war denen klar bei der Stimmung, bei dieser ausgelassenen Freude. Waren diese Handvoll Jünger, diese Handvoll Pharisäer, doch auf einem guten Weg, Jesu Jünger zu werden? War ihr Hinweis vielleicht nur eine vorsichtige Warnung an Jesus? Weil sie natürlich wussten, hey, mal unsere Pharisäerkollegen werden ganz schön sauer sein, wenn du hier so rumschreist und dich als Messias hier feiern lässt und erst recht die römische Besatzungsmacht wird nicht begeistert sein, wenn du hier als König ausgerufen wirst. Es könnte vielleicht zum Aufruhr kommen, zu einer Massenschlägerei oder ähnliches. Also Meister, weise doch deine Jünger zurecht, damit das nicht passiert. Denn dieser Satz klingt ja ziemlich respektvoll. Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Genauso wie die Freude in dieser Situation, hätte also auch der Ärger über die Freude überschwappen können. Auch das geht, oder? Dass Negatives ansteckt und uns runterzieht. Lässt du dich manchmal von negativen Gedanken runterziehen? Lässt du dich von den Medien, der Presse, gerade in Corona-Zeiten runterziehen? Oder wenn eben negativ berichtet wird über die Welt, alles geht den Bach runter, alles wird nichts mehr, lässt sich das kalt oder lässt du dich damit anstecken morgens, wenn du Nachrichten liest oder hörst? Das zieht einen runter. Genauso kann das auch dort passieren. Freude kann anstecken, aber auch Wut und negative Gedanken können anstecken und einen runterziehen. Ich wähle die Freude. Und jeder von euch kann das heute selbst entscheiden. Wie er hier aus dem Gottesdienst geht, mit Freude im Herzen oder mit Ärger. Vielleicht Ärger, weil der Text nicht funktioniert hat. Ich weiß, in einer Gemeinde war ständig über dem Lautsprecher so ein leises Fiepen zu hören. Da waren ein paar Techniker drin, von Bands und ähnliches. Die haben sich den ganzen Gottesdienst nur über dieses Fiepen aufgeregt. Und waren natürlich dann verschlossenen Herzens auf die Botschaft zu hören, auf die Freude, auf den Bibeltext. Und das sollte uns nicht passieren. Man kann sich hier und da mal ärgern, man kann das auch gerne sagen, aber da dürfen wir nicht drinbleiben. Wir müssen uns immer wieder von dieser Freude anstecken lassen, die Jünger hier rüberbringen. Und ich denke, ihr habt das Bild vor Augen, ihr habt sogar im Ohr, wie das geklungen haben muss, wie genial das gewesen sein muss. Und dann eben, lasst uns die Pharisäer nicht immer als die düsteren, bösen Buben sehen, sondern vielleicht ein bisschen positiver hier. Meister, nicht so laut. Mach bitte was. Geht es nicht etwas leiser? Wir werden sonst alle Aufmerksamkeit auf uns lenken und Probleme bekommen. Hätte auch so gemeint sein können. War ja voller Respekt, dieses Ansprechen von Jesus. Und dann aber, Vers 40, umwerfend, einmalig, wunderbar guttun und tröstend. Jesus antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, zeigte wahrscheinlich auch seine 500 Jünger, so werden die Steine schreien. Jesus antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Was und wieso ist dieser Satz tröstend, wunderbar guttunend und einfach einmalig? Das kann ich Ihnen und dir sagen. Jesus sagt damit, Gott ist nicht aufzuhalten. Keine Chance. Wenn Gott will, dass Jesus gelobt und bezeugt wird, dann passiert das auch. Und wenn Gott will, dass sich alle freuen und glücklich sind über das, was sein Sohn Jesus getan hat, dann passiert das auch. Komme, was wolle. Und wenn jemand Gott Steine in den Weg legt, dann nutzt Gott diese Steine, hat er ja selber geschaffen, für sich und seine Zwecke. Dann schreien die Steine eben das Lob und die Freude über Jesus hinaus. Bringt euch alle zum Schweigen. Aber es funktioniert nicht. Gott lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Auch in deinem Leben nicht. Mauern, Gitter, Lügen, Teufel, Krankheit, Chaos, böse Geister, Engel, Trägheit, Luxus, Zufriedenheit, Überheblichkeit, Ablehnung, Spott und Hohn. Am Ende setzt Gott seinen Plan um, komme, was wolle. Keine Chance. Wer sich einbildet, Gott aufhalten zu können, ist total irre und realitätsfern. Gott lässt sich nicht aufhalten. Bring die zum Schweigen? Gut, kann ich machen, aber dann schreien die Steine und rufen aus, das ist Gottes Sohn, der Messias, der König der Juden, der König der ganzen Welt, der Heiland der ganzen Welt. Nichts und niemand ist in der Lage, Gott aufzuhalten oder dich von ihm abzutrennen. Ihr kennt natürlich den Spruch oder habt ihn schon mal gehört von Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, Vers 38. Nichts, aber auch gar nichts, kann sich Gott in den Weg stellen. Und hier das Schöne, die gute Nachricht. Nichts und niemand kann dich von Jesus, von Gott trennen. Keine Chance. Und deswegen gibt es für dich, wenn du an diesen Jesus glaubst, der hier voller Freude verkündigt wird, keine hoffnungslosen Situationen mehr im Leben. Sollte es zumindest nicht geben. Ich weiß, wir sind ab und zu drin als Christen und denken, das ist hoffnungslos. Das geht uns genauso. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Vielleicht braucht es manchmal Geduld, bevor Gott seine Macht und Kraft zeigt, ja. Hier hat er es ja nicht gezeigt, dass die Steine schreien können. Hätte aber durchaus passieren können. Vielleicht müssen wir auch manches Mal genauer hinschauen, um Gottes Wirken und seinen Plan zu erkennen, so wie wir manchmal genauer hinschauen müssen, um manche Bibelgeschichte einfach zu kapieren und zu erkennen, wie viel Freude da drin ist, wie viel Lob, obwohl es nur ein paar Verse sind. Jesus und Gott lassen sich nicht aufhalten. Versuche führen noch nicht mal zu Verzögerung. Gott setzt seinen Plan, seinen Willen um und er läuft einfach ab wie ein Uhrwerk, so wie es Gott geplant hat. Und niemand kann die Uhr anhalten oder aufhalten. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt, der wird kommen. Es liegt nicht an uns. Es ist rein Gottes Wille, dass sein Plan so abläuft, in der Geschwindigkeit, in der Zeit, die er sich denkt. Und genau so wird es kommen und eintreffen. Aber es wird passieren. Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Das ist ein Vers, den könnt ihr euch mal merken. Heißt nichts anderes als niemand kann sich Gott in den Weg stellen. Wenn wir schweigen als Gemeinde und nicht den Mund auftun können in Restaurants oder auf dem Marktplatz oder ähnliches, heißt das nicht, dass Gott verloren ist. Dass er jetzt sagt, oh nein, was mache ich jetzt? Gott hat Möglichkeiten, sein Lob, seine Botschaft in die Welt zu bringen, die über unser Einblick hinausgehen und über unser Verständnis. Dann schreien die Steine eben, wenn wir das nicht tun. Gott hat Möglichkeiten, das zu tun. Wenn du Angst hast um deine Verwandtschaft, die nicht an Jesus glaubt, es liegt nicht nur an dir. Gott hat Möglichkeiten, auch Menschen zu erreichen, denen du schon tausendmal was von Jesus erzählt hast, aber die einfach nicht glauben wollen. Aber du bist nicht der Einzige oder die Einzige, die das tut. Die Steine tun's, die Bäume klatschen in die Hand, heißt es in Jesaja, glaube ich. All die ganze Schöpfung preist und ist Zeuge von Gottes Macht. Deswegen ist es so trostvoll zu wissen, dass Gott auch die Steine im Notfall zum Schreien, zum Loben, zur Freude bringen kann. Das tut gut zu wissen. Und dann erkennst du hoffentlich auch, wenn du auf Gott und Jesus vertraust, dass Gottes Plan in deinem Leben Wirklichkeit werden wird. Wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien und Gott wird seinen Plan für dein Leben auch umsetzen. Es läuft so, wie Gott das will. Das erklärt auch einen fast unglaublichen und anscheinend nicht nachvollziehenden Satz aus der Bibel. Hört mal zu. Klagelieder 3, Vers 26. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Was? Ein köstlich Ding, wenn man am Ende ist, in der Not steckt, vor einer Wand steht, nicht mehr weiter weiß, das soll ein köstlich Ding sein? Das geht doch gar nicht zusammen, das passt doch nicht. Doch, nämlich in dem Augenblick, in dem mir persönlich klar wird oder Ihnen oder dir, dass Gott nicht aufzuhalten ist. Steine schreien, Bäume klatschen und der Tod ist besiegt. Gottes Wille geschieht. Er wird dir helfen. Das steht fest. Er wird dir helfen. Steine im Weg, Gott lässt sie loben und preisen. Seinen Sohn umbringen, hat nichts gebracht. Hat er wieder auferweckt. Sein Plan läuft ab. Und darauf kannst auch du, können sie sich verlassen. Gott wird dir helfen. Die Frage ist also nur, wann. Und dann wird es tatsächlich spannend, selbst wenn du im Elend feststeckst, zu gucken, wann wird mir Gott helfen und wie wird er mir helfen. Und dann wird es tatsächlich zu einem köstlichen Ding, obwohl ein anderer das von außen nicht verstehen kann. Aber du weißt, Gottes Plan wird sich durchsetzen, komme was wolle. Also ist es dann doch spannend zu beobachten, wann Gott aktiv wird und wie er dich dann aus diesem Schlamassel, aus der Not herauszieht. Und dann kann man solche Sätze aus der Bibel verstehen, die eigentlich keinen Sinn machen für jemanden, der das noch nicht erfahren hat. Wenn du mal drin steckst in der Not und nicht mehr weiter weißt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass Gott seinen Plan umsetzt, dir helfen wird. Und dann kannst du warten und geduldig sein und spannend erwarten, was Gott tun wird, damit es dir wieder besser geht. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen, denn Steine werden schreien, Bäume werden klatschen und der Tod, das wisst ihr alle, ist bereits besiegt. Was soll uns noch trennen? Von demjenigen, dessen Plan immer durchgeführt wird. Amen.